Haben Sie herzlichen Dank für die freundliche Einladung bzw. auch freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich meine Überlegungen beginnen mit einem Gedicht aus der Barockzeit, in dem etwas über die seelisch-geistigen Kräfte des Menschen gesagt wird, die in meinen Augen bedeutsam sind, wenn wir es mit dem Themenkomplex Behinderung oder Beeinträchtigung zu tun haben, vor allen Dingen mit dem Themenkomplex der Sehbehinderung oder der Blindheit. Paul Fleming, ein großer Arzt, Schriftsteller, Theologe, hat Anfang des 17. Jahrhunderts ein Gedicht geschrieben, das er überschrieben hat mit »An sich«. Das heißt also, die Person reflektiert über sich selbst, über die eigenen Kräfte, über die eigenen Werte bzw. Bedürfnisse und vor dem Hintergrund dieser Reflexion versucht die Person, zu neuen seelisch-geistigen Kräften zu kommen. Was im Zentrum dieses Gedichtes stehen wird, ist das, was mich in meinem Vortrag auch besonders beschäftigen wird, nämlich die Psyche des Menschen. Es geht ja um die Frage, oder diese Frage ist mir ja vor allen Dingen aufgegeben, wie es uns gelingen kann, mit einer derartigen Grenzsituation wie jener der Sehbehinderung bzw. Erblindung besser fertig zu werden. Und damit sind natürlich auch die seelisch-geistigen Kräfte angesprochen, die wir der Psyche zuordnen. Was schreibt dieser großer Arzt, Schriftsteller und Theologe Paul Fleming in seinem Gedicht? Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren, weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid, erfreue dich an dir und acht es für kein Leid, hat sich gleich wieder dich Glück, Zeit und Ort verschworen. Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren. Tu, was getan muss sein, und eh man dir's gebeut, was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Was klagt, was lobt man doch, sein Unglück und sein Glücke ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an, dies alles ist in dir, lass deinen eitlen Wahn. Und eh du fürder gehst, so geh in dich zurücke. Wer sein Selbst Meister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Meine Damen und Herren, das schreibt ein Schriftsteller, Arzt und Theologe, der damals 24 Jahre alt war und der auch gar nicht älter als 31 Jahre alt werden sollte, weil er an einer schweren Infektion erkrankte, die er nicht bewältigen konnte, körperlich nicht bewältigen konnte und aus diesem Grunde den Folgen dieser Infektion erlag. Seine bemerkenswerte Selbstreflexion, die in diesem Gedicht sichtbar wird und die ja vor allen Dingen dann kulminiert, wenn es am Schluss heißt, und eh du fürder gehst, so geh in dich zurücke, wer sein Selbst Meister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Dieses in sich hineingehen bzw. zurückgehen bedeutet eben, sich auch der seelisch-geistigen Kräfte bewusst zu sein, die wir haben müssen und die wir vielfach haben, wenn wir in das höhere oder hohe Lebensalter eintreten und vor allen Dingen, wenn wir mit Grenzsituationen im höheren oder hohen Lebensalter konfrontiert sind. Wir betreten hier den großen Bereich der Psychiatrie, der klinischen Psychologie, der Psychopathologie, den man gemeinhin Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit nennt. Und wir haben am Institut für Gerontologie immer wieder die Möglichkeit, Studien durchzuführen zur Widerstandsfähigkeit, zu den Möglichkeiten ebenso wie zu den Grenzen der Widerstandsfähigkeit im höheren bzw. im hohen Alter. Um die Widerstandsfähigkeit, meine Damen und Herren, wird es mir hier vor allen Dingen gehen. Zu der übrigens auch gehört, dass wir lernen, Hilfen anzunehmen. Ich hatte einmal in einem ethischen Entwurf zum hohen Lebensalter den Versuch unternommen, zentrale Kategorien eines gelingenden Lebens zu umschreiben. Die erste Kategorie ist Selbstständigkeit, also dass wir in der Lage sind, unseren Alltag weitgehend selbstständig zu bewältigen, was übrigens in meiner Vorstellung auch bedeutet, dass wir in der Lage sind, darüber Entscheidungen zu treffen, welche Hilfen uns gegeben werden, beziehungsweise welche Hilfen wir nicht benötigen. Und diese Entscheidungen auch schließlich anderen Menschen gegenüber kommunizieren können. Das wäre ja auch ein sehr wichtiger Aspekt von Selbstständigkeit, beziehungsweise, jetzt kommt schon die zweite Kategorie von Selbstverantwortung. Es geht eben auch hier um die Frage, inwiefern wir in der Lage sind, unseren Alltag, und das bedeutet auch die Inanspruchnahme oder Nicht-Inanspruchnahme von Hilfe, selbstverantwortlich zu gestalten. Die dritte Kategorie wäre jene der Mitverantwortung, die für mich übrigens gleich sehr bedeutsam werden wird. Es geht um die Frage, inwieweit wir in der Lage sind, willens sind, bereit sind, uns auch um andere Menschen zu kümmern, für andere Menschen zu sorgen, um uns um andere Menschen zu sorgen. Diese Mitverantwortung ist etwas sehr Wichtiges und ich glaube auch für den Verband etwas sehr Bedeutsames, wenn es ja beispielsweise auch darum geht, inwiefern man gemeinsame Aktivitäten ausführt, gemeinsam Reisen unternimmt, gemeinsam Besuche unternimmt beziehungsweise sich trifft. Da spielt ja die Mitverantwortung eine ganz große Rolle. Und die vierte Kategorie neben Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Mitverantwortung ist dann schließlich jene der bewusst angenommenen Abhängigkeit. Meine Damen und Herren, das ist meine These, dass wir lernen müssen, im Alter in besonderer Weise, aber übrigens auch schon in früheren Lebensaltern, zu realisieren, dass wir ohne die Hilfe anderer Menschen gar nicht sein können, dass aber die Inanspruchnahme von Hilfen anderer Menschen keinesfalls bedeuten muss, dass man seine Autonomie aufgibt, sondern dass man die Autonomie auch wahren, möglicherweise sogar noch steigern kann, wenn man in der Lage ist, wenn man bereit ist, wenn man fähig ist, die Hilfe anderer Menschen anzunehmen. Im ersten Teil meines Beitrags möchte ich einige Aussagen treffen zur Vulnerabilität bzw. Verletzlichkeit des Menschen. Zugleich darauf eingehen, dass ich in der Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit des Menschen auch bemerkenswerte seelisch-geistige, wie wir das nennen, Reifungspotenziale finden. Das erkennen wir immer wieder bei uns im Institut, wenn wir zu tun haben mit Schwer- und Schwerstkranken, wenn wir zu tun haben mit Sterbenden, wenn wir zu tun haben mit Menschen, bei denen eine schwere kognitive, also intellektuelle Einbuße besteht, beziehungsweise Beeinträchtigungen anderer Art. Die Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit, das wird im ersten Teil meines Beitrags so wichtig sein, ich wiederhole es noch einmal, die Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit kann in der Tat auch seelisch-geistige Reifungspotenziale in Gang setzen. Aber, und deswegen ist mir es so bedeutsam, dass ich vor Ihrem Verband sprechen darf, diese Auseinandersetzung mit Verletzlichkeit wird nur dann einen Reifungsschritt in Gang setzen können, wenn wir uns zugehörig erleben, wenn wir die Möglichkeit haben, in Strukturen zu leben, in denen wir Sorge empfangen und in denen wir Sorge geben können. Das ist für mich eine ganz zentrale Annahme, die ich auch immer und immer wieder untersuche und bestätigt finde. Mit anderen Worten, wenn Sie mich fragen würden, was ist eigentlich der entscheidende Schritt, dass es mir mehr und mehr gelingt, mit Einschränkungen, Beeinträchtigungen und deren Folgen besser umzugehen, dann würde ich Ihnen sagen, unter anderem und vielleicht ganz weit oben angesetzt, das Bemühen, in Sorgestrukturen zu leben, in denen man Hilfe und Unterstützung bekommt, in denen man aber auch Hilfe und Unterstützung geben kann. Der Austausch zwischen Menschen in diesen Sorgestrukturen erscheint mir geradezu als unabdingbar. Von daher ist ja gut, dass es einen derartigen Verband gibt, für den ja der Aspekt der Sorgestruktur, der Zugehörigkeit, der Teilhabe eine so große Rolle spielt. Das wäre der ganze erste Teil meines Vortrags. Der zweite, ich möchte mich dem Begriff der Resilienz und der Verletzlichkeit etwas intensiver zuwenden. Darlegen, dass wir mittlerweile über sehr gute wissenschaftliche Befunde verfügen, die uns zeigen, dass in der Auseinandersetzung mit einer schweren Belastung, im Prozess der Auseinandersetzung, Menschen eine bemerkenswerte psychische Widerstandsfähigkeit zeigen können, aber auch umgekehrt, dass es Menschen gibt, die in dieser Auseinandersetzung mit Belastungen zusammenbrechen. Beide Entwicklungen sind möglich. Beide Entwicklungen werden vom Individuum selbst vielfach gar nicht angemessen vorausgesehen. Wir überschätzen unsere Fähigkeiten vielleicht, genauso wie wir unsere Fähigkeiten unterschätzen. Die Auseinandersetzung mit einer Belastung, mit einer Einschränkung, mit einer Beeinträchtigung, diese Auseinandersetzung als einen Prozess zu beschreiben, zu charakterisieren und der Frage nachzugehen, welche sind eigentlich die Faktoren, die diesen Prozess fördern, beziehungsweise die diesen Prozess behindern, ist mir ein großes Anliegen. Und das Dritte ist die Frage, wie wir eigentlich die Rehabilitation auch im höheren bzw. hohen Lebensalter neuropsychologisch bewerten. Es wird ja immer wieder gesagt, dass, wenn es um die Frage geht, wie wir eine Beeinträchtigung verarbeiten, die Rehabilitation in ihrer Bedeutung für diese Verarbeitung gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Und dieser Aussage möchte ich ein Fundament geben, indem ich Ihnen einiges darüber berichte, wie wir eigentlich die Rehabilitation aus einer neurologischen bzw. neuropsychologischen Sicht betrachten, und zwar die Rehabilitation bis in das hohe Lebensalter hinauf. Und da kann ich mich eben auf Untersuchungen beziehen, die wir im Institut für Gerontologie in Heidelberg durchführen, zur Frage der Rehabilitation von Menschen mit zum Teil erheblichen neurologischen Läsionen, das heißt also Einschränkungen, seien es sensorische Einschränkungen oder seien es eben motorische Einschränkungen oder vor allen Dingen seien es kognitive Einschränkungen. Und im Kontext dieser Rehabilitationserwägungen und Überlegungen möchte ich wenigstens die eine oder andere Aussage treffen, aber das wird ja heute auch noch aus berufenerem Munde der Fall sein, die eine oder andere Aussage treffen zu der Frage, wie Umwelt eigentlich gestaltet sein muss, beziehungsweise welche Bedeutung die sich entwickelnde, immer weiter entwickelnde Technologie für die Rehabilitation besitzt. Und wenn das alles abgeschlossen ist, hören Sie dieses Gedicht, das ich Ihnen eben vorgetragen habe, dann noch ein zweites Mal. Vielleicht hören Sie es in Teilen, das würde mich freuen, noch einmal anders. Die generelle Aussage, die ich aber meinem Vortrag noch vorausschicken möchte, ist die, dass ich selbst ein gläubiger Mensch bin, ein Christenmensch, dass mir der Glaube sehr viel bedeutet, genauso wie meiner Frau, unseren Kindern, unseren Enkelkindern, dass wir den Glauben auch deswegen als so bedeutsam erachten, weil er uns immer wieder ermahnt und stimuliert und motiviert, uns mit uns selbst, uns mit dem Inneren unserer Person auseinanderzusetzen. Also beispielsweise auch mit dem Faktum, dass wir aus dem Einen hervorgegangen sind und dass wir in das Eine wieder zurückkehren werden. Wobei wir bei uns in Heidelberg im Institut auch immer wieder anmahnen, wie wichtig es ist, dass unser Glaube, dass die Verkündigung, dass der Gemeindegedanke, der mir ja im evangelischen Glauben als so bedeutsam erscheint, dass dieser sehr sensibel ist für die besonderen Herausforderungen, die das Leben in Grenzsituationen an den Menschen stellt, beziehungsweise auch für die besonderen Herausforderungen, in Klammern würde ich auch sagen, für die besonderen Potenziale, die mit dem höheren bzw. hohen Alter verbunden sind. Wir finden ja nicht selten, meine Damen und Herren, Frauen und Männer, die uns sagen, der Glaube hat uns früher viel bedeutet. Aber als wir mit einer schweren körperlichen bzw. geistigen Grenzsituation konfrontiert wurden, mit einer zum Tode führenden Erkrankung, nahmen die Glaubenszweifel immer weiter zu. In der Vorbereitung des heutigen Tages habe ich gestern Abend noch mit meiner Frau darüber gesprochen, ob es nicht gut ist, vielleicht auch noch eine Aussage zum Thema des Glaubens zu treffen. Mit meiner Frau spreche ich ganz selten darüber, welche Vorträge ich zu halten habe, beziehungsweise wenn ich einen Vortrag zu halten habe, aber in diesem Fall habe ich es getan. Und wir beide waren uns einig, dass das große Gut des Glaubens, dass die großen Aussagen des Glaubens auch Bestand haben, wenn wir uns mit den Grenzsituationen des Lebens konfrontiert sehen, dass es aber so bedeutsam ist, dass wir in der Art und Weise, wie diese Aussagen in die Verkündigung gebracht werden, sich unbedingt anzupassen haben an die Grenzsituationen, mit denen Menschen konfrontiert sind. Das wird später in meinem Vortragsteil über die Resilienz dann auch ausdrücklich der Fall sein. Aber ich finde beispielsweise eine solche Aussage, wie sie der Theologe und Schriftsteller Matthias Claudius einmal getroffen hat, schon sehr sensibel. Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit und alle Welt vergeht in ihrer Herrlichkeit. Es ist nur einer und an allen Enden und wir in seinen Händen. Diese Aussage ist mir deswegen so wichtig, die hier von Matthias Claudius getroffen wurde, weil sie uns noch einmal dafür sensibilisiert, der Frage nachzugehen, was eigentlich in uns selbst ist, an seelischer bzw. an geistiger Kraft, inwiefern wir diese seelisch-geistigen Kräfte in uns selbst und dann vor allen Dingen lebendig gemacht durch eine gute Kommunikation mit anderen Menschen wahrnehmen und zur Verwirklichung bringen. Und ich glaube, erst dann, wenn wir das tun, werden wir auch etwas von dem Geheimnis unseres Glaubens begreifen. Die einfache Aussage, die da manchmal getan wird, die einfach dahingeworfene Aussage, ist für einen Christen bzw. für einen Nichtchristen vielleicht dann auch gar nicht so überzeugend, sondern vor allen Dingen die Aussage, die uns hilft, immer wieder zu uns selbst, zu unserer Psyche, zu unserem Geist zu finden. Mit anderen Worten, ich bin ein großer Freund jener Glaubenstraditionen, die vor allen Dingen auf einer Meditation aufruhen, wie wir sie beispielsweise in der Mystik finden können. Denken Sie an Hildegard von Bingen, denken Sie an den Suso, denken Sie an Notker der Stammler, denken Sie an Meister Eckhart, wo es ja wirklich um die Frage geht, immer wieder die Kräfte zu sammeln und in sich hineinzublicken. Und in der Kraft, die man findet, wenn man in sich hineinblickt, in dieser Kraft eben auch die seelisch-geistige Kraft zu finden, die ja in unserem Glauben eine so große Bedeutung hat.